Vorträge, Interviews und Diskussionen aus dem Sonderforschungsbereich 1288 Praktiken des Vergleichens der Uni Bielefeld. Unvergleichliches Hören, die Audiothek.
Es folgt der Vortrag Praktiken des Vergleichens auf dem Weg zu einer Theorie des historischen Wandels. Darin fasst SFB 1288 Mitglied Professorin Dr. Angelika Epple wichtige Erkenntnisse der ersten Förderphase des Sonderforschungsbereichs zusammen und führt Beispiele an. Der Vortrag wurde im Rahmen der SFB 1288 Ringvorlesung Nothing Compares to You am 5. Mai 2021 aufgezeichnet. Thematisiert wurden dabei verschiedene Perspektiven auf die Praktiken des Vergleichens, ihre Ursachen und Effekte. Angelika Epple ist ehemalige Sprecherin des SFB 1288 und seit Oktober 2023 Rektorin der Universität Bielefeld.
Zum einen gehen wir davon aus, dass das Vergleichen zwar eine Tätigkeit ist, die in allen uns bekannten Gesellschaften eine zentrale Rolle spielt, aber wie verglichen wird, wer was mit wann, warum vergleicht, welche Maßstäbe angelegt werden und wie diese Vergleiche aussehen, das ist einem Wandel unterworfen. Um dies genauer beschreiben zu können, arbeiten wir an einer begrifflichen Differenzierung. Und wie sich herausgestellt hat, haben die ersten 4 Jahre, obwohl wir da diesbezüglich interessante Ergebnisse erzielt haben, nicht ausgereicht. Also diese Fragestellung nach der begrifflichen Differenzierung wird uns weiter begleiten. Unser Fluchtpunkt, und das ist mir heute wichtig, es nochmal in Erinnerung zu rufen, ist eine Theorie des historischen Wandels. Wir haben es schon häufig gehört und gesagt, aber ich glaube, wenn man sich heute neu mit unserer Thematik beschäftigt, dann muss man sich genau diesen spezifischen Zugang klar machen. Uns interessiert nämlich erstrangig nicht der Vergleich als solcher, sondern das Vergleichen, nämlich das, was die Akteure tun, wenn sie von ihnen zugeschnittene Objekte mit anderen in eine vergleichende Beziehung setzen. Was wir genau unter den Praktiken des Vergleichens verstehen, präzisieren wir. Und es ist uns dabei klar geworden, dass uns vor allem auch die Wechselwirkungen mit anderen und verwandten Praktiken interessieren. Sammeln, nebeneinanderlegen, reihen, hierarchisieren und ganz viele andere Tätigkeiten, die meist mit dem Vergleichen einhergehen, spielen hier eine wichtige Rolle. Unser Fernziel ist es, eine Theorie des historischen Wandels zu entwickeln, weil wir davon ausgehen, dass in jedem Vergleichen eine bestimmte Dynamik angestoßen wird. Jeder Vergleich wird eben nicht genau auf die gleiche Art und Weise wiederholt, weil es im Handeln der Akteure liegt. Es werden Dinge miteinander in Beziehung gesetzt und aufeinander bezogen, was Dynamiken anstoßen kann. Während wir in den ersten 4 Jahren immer betont haben, wenn wir unsere Thematik vorgestellt haben, dass wir uns nicht um die Methodik kümmern, haben wir uns jetzt für diese Förderphase vorgenommen, auch hier einen Beitrag zu leisten, weil wir als eines der wesentlichen, vielleicht eines der nicht so überraschenden Ergebnisse zeigen konnten, dass im ausgehenden 18. Jahrhundert die Methodik des Vergleichens zwar in die meisten Wissenschaften eingegangen ist, aber diese wissenschaftliche Methodik des Vergleichens letztendlich ein Ausdruck einer gesellschaftlichen Art und Praxis des Vergleichens war. Was sind die wesentlichen Ergebnisse der ersten 4 Jahre? Wie wollen wir unseren SFB weiterentwickeln? Es ist uns gelungen, Typologien zu entwickeln, was wir jeweils unter Vergleichen verstehen. Diese Typologien wurden zugleich mit einer historischen These verbunden, insofern als wir davon ausgehen können, nun empirisch fundiert davon ausgehen können, dass in bestimmten Kontexten das numerische, das progressive und das reflexive Vergleichen wichtiger geworden ist. Numerisches Vergleichen bedeutet das Vergleichen mit Zahlen. Das progressive Vergleichen bedeutet, dass unterschiedliche Zeitverhältnisse miteinander so in Beziehung gesetzt werden, dass die eine Seite als fortschrittlich, als weiter fortgeschritten, deshalb progressiv erscheinen muss als die andere. Und schnell fallen einem die Zivilisierungsmissionen von Europa ausgehend im 19. Jahrhundert ein, in dem Zivilisationen miteinander auf diese Art und Weise in eine vergleichende Hierarchie gesetzt wurden und erstaunlicherweise Europa stets als die fortgeschrittenste aus diesen Vergleichen hervorging. Das Vergleichen ist insofern keine unschuldige Tätigkeit. Es werden Ziele und Funktionen damit verfolgt. Das reflexive Vergleichen ist ein Vergleichen einer höheren Ebene, das sich auf das Vergleichen selbst bezieht. Und was sich vielleicht kompliziert anhört, ist genauso eine Alltagstätigkeit geworden seit dem 19. Jahrhundert wie das einfache Vergleichen. Insofern als es notwendig ist, um bestimmte Hierarchisierungen von Vergleichen überhaupt erst zu entwerfen. Wenn Sie einen Blick in, das ist eines unserer gängigen Beispiele, Stiftung Warentest werfen und dort die Vergleiche bezüglich von Fahrzeugen anschauen, dann gibt es sehr viele Hinsichten, auf die hin ein Fahrzeug mit einem anderen verglichen werden kann, sei es die Geschwindigkeit, die Beschleunigungsfähigkeit, Benzinverbrauch, ästhetische Komponenten und so weiter. Wenn Sie nun aber entscheiden möchten, welches Auto Sie tatsächlich kaufen, dann müssen Sie diese Vergleiche miteinander vergleichen und in eine hierarchisierende Beziehung setzen. Und das ist ein Beispiel für reflexives Vergleichen. Die westliche Moderne und das Zivilisierungsbeispiel ist davon nur eines, wurde uns deutlich als eine ganz spezifische Form des Vergleichens, in der eben die sogenannten progressiven Vergleiche wichtig sind. Aber insofern auch über die Verflechtungsbeziehungen, in denen sich die westliche Moderne herausbildet, das Vergleichen eine grundlegende Rolle spielt, weil nur so die Spezifik dessen, was unter sogenannter westlicher Moderne verstanden wird, hervortreten kann. Wir haben aber tatsächlich auch erste Bausteine einer Theorie des historischen Wandels entwickelt. Und da sind wir noch sehr zurückhaltend, weil wir doch überwiegend diese Bausteine aus dem ableiten, wie sich das Vergleichen selbst als Praxis verändert hat und wir noch vergleichsweise wenig darüber hinausgehende Thesen gebildet haben. Und damit meine ich Thesen, auf die wir alle uns verständigen konnten. Das wird sicherlich am Ende der zweiten Förderphase und im Übergang zur dritten anders aussehen. Und heute möchte ich dazu einen Diskussionsbeitrag leisten. Wenn Sie hier unten sehen, die langfristigen Forschungsziele, die wir uns vorgenommen haben, dann wird deutlich, wie wir diese in der zweiten Förderphase spezifizieren möchten. In der ersten haben wir uns in vielen Projekten, nicht in allen, aber in vielen auf der Akteursebene, auf der Mikroebene bewegt. In einem zweiten Schritt, weil wir ja gerade auch übergreifende Wandlungsprozesse beschreiben möchten, konzentrieren wir uns auf Communities of Practice, also nicht auf Einzelakteure, sondern auf Akteure, die in Gemeinschaften bestimmte Praktiken entwickeln. Das heißt jetzt nicht, dass sich diese Personen immer persönlich kennen müssen, sich zusammensetzen wie wir hier in einem SFB und sich überlegen, wie vergleichen wir am besten, sondern es können durchaus bestimmte Arten und Weisen sein, wie sie zum Beispiel in globalen Gelehrtendiskursen oder in anderen Zusammenhängen entwickelt werden. Unter Praxisformationen verstehen wir die Verbindung unterschiedlicher Praktiken, weil uns so deutlich geworden ist, wenn wir auf einer Mikroebene untersucht haben, was einzelne Akteure tun, wenn sie vergleichen, dass das Vergleichen selten als isolierte Praktik auftritt. Vielmehr ist es verbunden mit anderen Tätigkeiten, die Akteure vollziehen. Und genau diese zu untersuchen, steht im Zentrum der nächsten Förderphase. Es wird dabei deutlich, wie ausgesprochen produktiv das Vergleichen ist, wenn Akteure ihre Vergleichsgegenstände zuschneiden. Wenn Sie Beziehungen herstellen, die vielleicht davor überhaupt nicht bestanden haben, weil noch niemand auf die Idee gekommen ist, den Süden Schwabens mit dem Süden in Chile zu vergleichen und insofern ganz neue Gedanken in die Welt kommen. Ich möchte heute ein Fallbeispiel vorstellen, das sich mit Freihandel und Sklaverei beschäftigt. Dabei gehe ich erneut aus von Akteuren, versuche aber daraus, auch wenn ich überwiegend über die Akteure sprechen werde, zu entwickeln, was das auf der Ebene der Communities of Practice bzw. der Praxisformationen bedeuten kann. Das bleibt tentativ, denn der Zielpunkt des heutigen Vortrags ist es, tatsächlich Thesen zur Diskussion zu stellen, mit denen wir vielleicht historischen Wandel fassen können und hier auf die meines Erachtens grundlegenden Fragen einzugehen, die Sie lesen können, nämlich wie entsteht Innovation? Wie wird Kontinuität erzeugt? Das ist uns gerade in der ersten Förderphase sehr, sehr deutlich geworden, dass weil in jeder Praktik ja immer diese Wiederholungsstruktur drinsteht, sonst kann man ja gar nicht von Praktik sprechen, immer auch eine Abweichung drinsteckt. Also häufig ist es eher das zu Erklärende, wie Kontinuität hergestellt werden kann, als wie Dynamiken entstehen. Dass wir es dennoch wagen, von einer Theorie des historischen Wandels im Singular zu sprechen, Das ist im Verbund im Übrigen sehr, sehr intensiv diskutiert und nicht alle sind am Ende mitgegangen. Das liegt aber darin begründet, dass wir hoffen, einen Weg zu finden, trotz des Singulars, eine Vielschichtigkeit, eine Ungleichzeitigkeit von historischen Prozessen fassen zu können, theoretisch fassen zu können und dies auch in gewisser Hinsicht narrativ umsetzen zu können. In gewisser Hinsicht insofern, als wir nicht sicher sind, ob wir das nur exemplarisch oder umfassend tun werden können. Damit eng verbunden ist natürlich immer die Frage, wessen Geschichte erzählt wird, wenn man den Anspruch hat, eine Theorie des Wandels im Singular zu erzählen. Ich komme nun zu meiner Case Study. Wenn Sie an Freihandel und das 18. Jahrhundert denken, dann fällt Ihnen auch schnell der Name Adam Smith ein. Der schottische Moralphilosoph hat das grundlegende Werk geschrieben, auf das sich heute noch viele liberale oder neoliberale Ökonomen und andere beziehen. The Wealth of Nations, 1776 erschienen. Es ist übrigens diesem Buch zu verdanken, dass wir überhaupt für die Wirtschaftsepoche davor, und wir beziehen uns hier natürlich mit dem Begriff auf das europäische System, vom Merkantilsystem sprechen. Denn genau das Merkantilsystem hat Adam Smith in seiner Wealth of Nations abgestraft und durch ein vollkommen neues Denken ersetzt, indem er ein ganz anderes Verständnis des Marktes als eines Interaktionsrahmens, dessen Güter und dessen Wert wachsen kann. Also dass es nicht eine konkrete, von der Natur vorgegebene Anzahl und Quantität gibt, sondern dass über Marktverhältnisse Produktivität erzeugt werden kann. Ich möchte aber heute nicht nur über Freihandel sprechen, sondern ganz spezifisch die Diskussion eng führen auf die Bedeutung der Sklaverei innerhalb dieses Freihandels. Tatsächlich lebten circa 100 afrikanische Sklaven zur Zeit Adam Smith in Schottland und denen ist er auch in unterschiedlichen Situationen begegnet. Und interessanterweise nicht in seiner Wealth of Nations, sondern in anderen Schriften zeigt er sich als überzeugter Abolitionist. Für viele im ausgehenden 18. Jahrhundert entstehenden Clubs, Vereine, Zusammenschlüsse, die sich der Abolition zuwenden, über Europa verteilt, aber ausgehend eben von England, stellt die Theorie von Adam Smith ein zentraler Referenzpunkt dar. Man kann sicherlich sagen, dass sie auch in einer gewissen Zeit bis 1806 nicht so erfolgreich gewesen wären, wenn sie diesen Bezugspunkt nicht gehabt hätten. Nichtsdestotrotz ist es klar, dass wenn wir die Schriften von Adam Smith interpretieren, wir uns auf der Ebene des Diskurses befinden. Ich weiß, dass heute Wirtschaftshistoriker anwesend sind und insofern ist es etwas gewagt, wenn ich hier so holzschnittartig die wichtigsten ökonomischen Argumentationen für den Freihandel in Adam Smith's Wealth of Nations zusammenfasse. Ich kann zu meiner Verteidigung nur gleich anführen, es geht ja um diesen spezifischen Zusammenhang von Freihandel und Sklaverei. Was ist für ihn der Motor des Wohlstandes? Zentral ist seine Vorstellung und seine Erklärung, wie Arbeitsteilung funktioniert und eben auch darauf aufbauend der freie Markt. Seiner Ansicht nach ist es eben genau diese Arbeitsteilung und das Beispiel, das er dafür anführt, ist legendär und viele von Ihnen werden es kennen, wie er nachzeichnet, wie eben durch Arbeitsteilung die Produktion von Nadeln enorm vereinfacht werden kann. Was ist es aber genau, was zu einer Steigerung der Produktivität führt? Letzten Endes ist es, dass der Einzelne eine größere Geschicklichkeit erwirbt in dem, was er tut, dass es zu Zeitersparnis kommt. Dann ein Maschineneinsatz ist eine weitere Komponente, die diese Zeitersparnis noch erhöht. Und in dieser freien Zeit, die dadurch entsteht, wird es möglich, Warentausch auch für Personen zu eröffnen, die davor den ganzen Tag einfach nur mit der Reproduktion ihrer Nahrung und ihres Lebens und so weiter beschäftigt waren. In landwirtschaftlichen Gesellschaften ist es besonders schwierig, weil die Landwirtschaft, wir befinden uns im ausgehenden 18. Jahrhundert, so Adam Smith, eben sehr viel weniger geeignet ist für die Arbeitsteilung. Auch Adam Smith bedient sich ständig des Vergleichens in seinen Studien. Auch hier ist ganz klar das progressive Vergleichen wichtig, insofern als diejenigen Gesellschaften, die im Gewerbe sehr viel fortgeschrittener sind als diejenigen, die sich nur auf die Landwirtschaft beziehen, sind eben auch wohlhabender und sie sehen an den Komparativen immer schon die Vergleichspraktiken. Der zentrale Gedanke ist, dass die Arbeit zum zentralen Maßstab der Bewertung von Gütern wird. Und allein diese Sprache, Maßstab und Bewertung zeigen, dass das Vergleichen hier eingeschrieben ist in die Tätigkeit und in das Denken von Adam Smith. Je freier der Markt ist, desto freier ist auch der Warenaustausch. Und je freier der Warenaustausch ist, desto stärker kann der Wohlstand wachsen. Also in einer Welt, Sie kennen die unsichtbare Hand, in der der Markt wirklich seinen eigenen Gesetzen unterworfen ist, ist der Wohlstand für alle Nationen am größten, auch wenn diejenigen, die eben noch stärker in der Landwirtschaft sind, vielleicht ein bisschen länger brauchen als diejenigen, die sich schon in der Bruttoindustrialisierung befinden. In The Wealth of Nations kommt Adam Smith erstaunlich wenig auf die Sklaverei zu sprechen. Seine Beurteilung der Sklaverei ist ausschließlich ökonomisch. Die Sklaven, insofern als sie keinen Lohn erhalten, haben überhaupt kein Interesse an der Steigerung ihrer Produktivität. Sie haben also kein Interesse, diesem vorhin angeführte Zeitersparnis für sich zu erwerben. Sie werden deshalb nicht in den Warenaustausch eintreten können und sie werden keine Gewinne erzielen. Es ist ihm schon klar, dass wenn es zu viel Arbeiter gibt, also wenn das Angebot an Lohnarbeit sehr groß ist, die Preise für die jeweilige Lohnarbeit sinken. Deshalb ist er der Meinung, also damit überhaupt alle Lohnarbeiter auch in diesen Warenaustausch eintreten können, Lohn bezahlt wird, der es möglich macht, dass sie überhaupt Waren tauschen. Sklaven, die keinen Lohn erhalten, und das ist sein ökonomisches Argument, sind teurer als Lohnarbeiter, insofern als sie an der Produktivität des großen Ganzen ihren kleinen zahnradartigen Anteil nicht tragen. Genaue Lektüre zeigt jedoch, dass diese Schrift voller Widersprüche ist und dass es überhaupt eine Erkenntnis der ersten Förderphase, die Mikroebene ist, voller Widersprüche und Dynamiken, die in ganz unterschiedliche Richtungen weisen. Denn die freien Systeme oder Republiken können Sklavenschutz gerade nicht durchsetzen, denn Sklavenschutz würde in die Eigentumsrechte der Sklavenbesitzer eingreifen. Insofern geht es in Willkürsystemen den Sklaven besser, sagt Adam Smith. Es ist klar, dass er Zensur unterworfen ist und wir wissen nicht, was er gesagt hätte, wenn er diese Zensur nicht befürchtet hätte. Es gibt allerdings andere Schriften, die Lectures of Jurisprudence, die vielleicht weniger bekannt sind als seine moralphilosophischen, in denen er sich deutlicher gegen die Sklaverei ausspricht. Wobei es eigentlich auch hier überwiegend darum geht, dass er die Sklaven, also das Mitgefühl ist eine wichtige Kategorie im Denken von Adam Smith, dass er die Sklaven bedauert, dass sie abhängig sind vom Mitgefühl ihrer Herren und dass sie auf Freiheit im eigentlichen Sinne verzichten müssen und dass auch das abhängig ist von ihren Herren. Gleichzeitig äußert er in dieser Schrift allerdings die Überzeugung, dass es in allen Gesellschaften immer Sklaven geben wird und dass es nicht möglich sein wird, die Sklaverei ganz abzuschaffen. Auch hier sehen wir also in der Argumentation Widersprüche. Viel zu lange wurde der Liberalismus oder auch die Aufklärung als europäisches Projekt beschrieben. Sebastian Konrad hat sehr deutlich gezeigt, inwiefern das aufklärerische Denken Ausdruck von Verflechtungsgeschichte ist. Und das Gleiche lässt sich auch auf den Liberalismus beziehen. Wechselbeziehungen heißt, dass tatsächlich Austausch stattgefunden hat und viele der Beispiele und das Sklavenbeispiel in den Wealth of Nations ist ja nur eines von vielen, zeigt, dass sich gegenseitig die Diskurse oder nicht die Diskurse, sondern dass sich gegenseitig die Schriften beeinflusst haben und die historischen Entwicklungen. Einer, der in der Forschung gerne als Adam Smith der Karibik bezeichnet wird, ist Francisco Arango y Parreño, ein kubanischer Ökonom, Politiker, Plantagenbesitzer, Sklavenhalter. Er gehörte der bürgerlichen Oberschicht an, ein Criollo, und ist dort in viele lokale Machtspiele und Ränke und Kämpfe verstrickt. Er gehört wahrscheinlich nicht zu denjenigen, die von Anfang an große Zuckerplantagen besessen haben, sondern eher zu denjenigen, die im kleineren Maßstab sich an dem Zuckerhandel beteiligt haben, weil zu der Zeit, als er überhaupt diese Position vorrückte, die Nachbarinsel Haiti der weltgrößte Zuckerlieferant war. Das heißt, Kuba war mit seiner Landwirtschaft und eben auch mit seinen Plantagen weit abgeschmettert gegenüber dem Nachbarn. Und erst als der Siebenjährige Krieg, der ja auch kein rein europäischer Krieg ist, wie Sie wissen, Kuba durch die Briten besetzt wurde für circa 10 Monate, das ist eine Episode, die lange Zeit in Vergessenheit geraten war, lernt Kuba zum ersten Mal kennen, was es bedeutet, wenn der sogenannte Freihandel umgesetzt wird. Ich werde gleich darauf kommen, auf was sich der Begriff des Freihandels hier bezieht. Es geht nämlich ausschließlich um das Zurücktrennen des Monopols, also als Zeichen des Merkantilismus, des Monopols auf den Sklavenhandel. Zum kurzen Hintergrund noch, also diese 1760er Jahre, also es sind nur 10 Monate, diese Besatzung ist extrem wichtig für die Argumentation von Francisco Arango. Ab den 90er Jahren kommt aber noch eine weitere Entwicklung hinzu, die die Diskussion prägen wird, nämlich die haitianische Revolution. Die Zuckerproduktion auf Haiti bricht drastisch ein und der Ökonom Francisco Arango erkennt die Chance Kubas. In Kuba wird er bis weit in die Zeit Fidel Castros hinein als der Erneuerer der kubanischen Wirtschaft gehandelt. Etwas, was angesichts seiner Schriften aus heutiger Sicht verblüffend ist. Vielleicht muss ich dazu sagen, dass Arango in Madrid studiert hat, dort Rechtswissenschaft. Er hat auch in Kuba studiert, aber eben auch in Madrid, dort Rechtswissenschaft studiert hat. Und dort hat er Kontakt zu ganz vielen spanischen Aufklärern. Ja, es gab auch die Aufklärung in Spanien. Das sind alles Namen, die selbst im europäischen Diskurs relativ unbekannt sind. Angeblich, da bin ich aber noch dabei, das zu prüfen, hat er vom Papst einen Dispens erhalten, um auch Schriften von Montesquieu über Voltaire und anderen zu lesen. Wie genau jetzt so eine Überlieferungskette zu Adam Smith besteht, kann ich nicht nachzeichnen. Er wird eben auch erwähnt in den Schriften. Aber das ist eigentlich auch unwichtig insofern, als es interessanter ist, auf der praxeologischen Ebene danach zu fragen, welche Argumentationsmuster wir erkennen und welche Umdeutungen diese Argumentationsmuster erfahren. Seine ökonomische Argumentation über den Freihandel ist geprägt von Adaptionen und Umschreiben. Tatsächlich hebt er ab auf die besondere Bedeutung der Landwirtschaft und dass sie eben anders funktioniert als das Gewerbe. Die wichtigste Schrift beschäftigt sich ausschließlich mit der Landwirtschaft in Kuba. Kuba hat zu diesem Zeitpunkt keine anderen Gewerbe. Also ist seine leicht nachzuvollziehende Schlussfolgerung, dass Kuba eben genau hier einsetzen muss, um, und das finde ich sehr interessant, auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu sein. Was er tatsächlich leistet, ist, dass er durch Besuche in England bei Fabrikbesitzern lernt, wie Zuckerraffinerien erstellt werden. Er kehrt zurück nach Kuba und bildet dort gemeinsam mit den anderen Personen der Zuckerelite auf Kuba die ersten Fabriken. Letzte Woche haben viele von Ihnen den Vortrag von Zeuske gehört. Er hat die Forschung von Dale Tomich aufgegriffen, der federführend gezeigt hat, dass mit dieser, im Spanischen heißt es Fabricación, also dem Erstellen von Fabriken und der Überführung der Sklavenarbeit von den Plantagen in die Fabrik, die sogenannte Second Slavery eingeläutet wird, die Industrialisierung der Sklaverei und die Ausbeutung der Sklaven nimmt ein neues Ausmaß an. Immer wieder bezieht er sich auf die britische Besatzungszeit, die den ökonomischen Aufschwung ermöglicht hat. Er betrachtet darin die Versklavten ganz konsequent als Ware. Da Landwirtschaft arbeitsintensiv ist, geht es darum, wenn man, heute würde man sagen, Transaktionskosten verringern möchte, die Arbeitskraft billig zu halten. Gegen, er macht es nicht explizit, aber anders als Adam Smith, sieht er in der Sklavenarbeit eben genau diese Möglichkeit, günstige Arbeitskräfte zu haben. Allerdings, und auch hier fangen wir an, die Widersprüche auf der Ebene der Schriften zu entdecken, muss der Handel mit Sklaven doch insofern eingeschränkt werden, also selbst wenn man jetzt mal im Gedankenbeispiel bleibend es als Ware betrachtet, insofern als er nach 1791, nachdem die haitianische Revolution angefangen hat, sich darüber im Klaren ist, dass die schwarze Bevölkerung die Weiße nicht übertreffen darf. Und das ist auf Kuba genau der Anfang dieses numerischen Vergleichens, das wir auch in der ersten Förderphase herausgearbeitet haben. Statistiken, Bevölkerungszensus und all dieses nimmt seinen Ausgang und wird systematisiert. Es ist allerdings nicht nur die reine Anzahl, die den Sklavenhandel so erfolgreich werden lässt, also wenn man darauf achtet, dass es nicht zu viele werden, sondern er entkräftet Adam Smith auf einer anderen Ebene. 1796, also schon während Haiti ein ganz klares für die kubanische Elite Schreckensgespenst ist. Wie bekommt man eigentlich diese Produktivität der Sklaven hin? Im Gegensatz zum Code Noir, der die französischen Sklavenregime nach Arango bestimmt, richtet sich so Arango das spanische Sklavenregime nach den Cuatro Consuelos, Four Consents heißt es auf Englisch, nämlich das Recht der Sklaven, einen weniger strengen Herrn zu wählen, das Recht, diejenige zu heiraten, die er will, das Recht, Freiheit erwerben zu können und das Recht auf Eigentum und auf den käuflichen Erwerb von Freiheit. Das ist männlich formuliert, das ist natürlich kein Zufall, sondern es bezog sich auf die männlichen Sklaven. Sind diese vier Punkte garantiert, so Arango, dann können wir eben garantieren, dass die Sklaven die glücklichsten Sklaven der Welt sind. Während er also in den 1780er Jahren noch rein ökonomisch argumentiert hatte, beginnt er am Ende des 18. Jahrhunderts stärker Gedanken auszuprägen, wie die Produktivität erhalten kann und erste moralische Argumente in seine Argumentation aufzunehmen. Interessanterweise 1867, je nachdem, wie man rechnet, und dann auf dem Wiener Kongress wird ja eben die Sklavenhandel, Sklaverei von einigen europäischen Ländern als verboten deklariert. 1812 auch in Spanien gibt es eine kurze Konstitution in Córdoba, aber es wird dann gleich auch wieder zurückgedreht im spanischen Kolonialreich, sodass auf Kuba erst 1820 der Sklavenhandel, nicht die Sklaverei, sondern der Sklavenhandel verboten wird. Und natürlich haben sich die Negreros, wie die Sklavenhändler dort heißen, überhaupt nicht daran gehalten. Das heißt, dass ab den 1820er Jahren der Schmuggel mit afrikanischen Sklaven extrem zunimmt. Und erst 1886 wird die Sklaverei auf Kuba verboten, hat also eine extrem lange Dauer an Konstanz erlebt. Und die Zahlen im 19. Jahrhundert übertreffen um ein Vielfaches die Zahlen der verschleppten Sklaven der Jahrhunderte davor. Die Frage ist also tatsächlich, wie kann diese Kontinuität gelingen in diesem Setting? Die Argumentation von Arango ändert sich von 1820 bis 1832 nochmals, aber ganz leicht. Es ist faszinierend, wie wenig sich eigentlich, wie leicht sich die Veränderungen hier, die Verschiebungen im Diskurs ausmachen lassen. Er argumentiert nun nicht mehr automatisch rassistisch. Ganz interessant, das ist also offensichtlich eine Rechtfertigung der Sklaverei, ohne expliziten Bezug auf Rassismus geben kann. Gesellschaftlicher Fortschritt ist für ihn eben nur ohne Revolution zu erreichen und tatsächlich sei der Abolitionismus die Zukunft. Aber diese Zukunft könnte eben nur langsam erreicht werden, weil, und das greift zurück auf dieses, die Sklaven sind ja die glücklichsten der Welt, sie brauchen diese Führung. Die Argumentation ist durchdrungen von diesen progressiven Vergleichen. Es sind Menschen, die diese Führung brauchen und die erst langsam die Freiheit erlernen können. Also es ist eher eine soziale Argumentation, denn durchaus sind auch Schwarze dazu in der Lage, diese Freiheit zu erlernen. Es gibt freie Schwarze. Die freien Schwarzen kommen nämlich auch dadurch immer stärker nach Kuba als diejenigen, die von den Engländern beim Schmuggel befreit werden. Die werden dann Emancipados, also Emanzipierte, und können dann als freie Schwarze auf Kuba auch leben, aber haben natürlich wenig Zugang zu Aufstiegsmöglichkeiten. Dennoch behauptet Arango, dass freie Schwarze und Weiße gemeinsam eine Elite bilden würden. Und er überführt diese rassistische Argumentation in eine paternalistische. Aber wenn sich heute Personen über Political Correctness lustig machen, dann kann man bei Arango nachlesen, der das damals schon genauso getan hat. Ich habe versucht, in meinem Vortrag und in den Beispielen immer wieder darauf hinzuweisen, dass ich weder Francisco de Arango noch Adam Smith in irgendeiner Art und Weise als Einzelpersönlichkeiten vorstellen möchte, sondern dass ich sie verstehe als eingebettet in Communities of Practice und in Praxisformationen. Es sind zahlreiche Gelehrtennetzwerke, zu denen Arango Zugang hat. Ich hatte schon erwähnt, dass viele von ihnen eben der spanischen Aufklärung zugeordnet werden, wie Jovellanos oder Compomanes, aber auch andere. Andere kennen wir aus unserem Kanon, ob das jetzt Montesquieu oder Voltaire hatte ich vorhin erwähnt, aber hier nicht hingeschrieben. Aber dann eben auch Leute wie Adam Smith oder Thomas Paine, einer der Gründungsväter der USA, Condorcet und andere. Zu beachten sind natürlich auch die sozialen Gruppen und Interaktionszusammenhänge, in denen sich die beiden hier erwähnten stellvertreterweise erwähnten Personen befinden. Die Society of the Abolition of Slavery, die sie 1787 gründet und von der ich schon sagte, dass sie ganz stark von den Schriften von Adam Smith profitiert hat und auf die sich bezogen hat, Dann natürlich britische und kubanische Fabrikbesitzer, wenn sie an die Gelehrten- und Industrietour von Arango denken, die kubanische Zuckerelite, die unzähligen Kolonialbeamten, aber dann auch die Versklavten, die Emancipados, die freien Schwarzen, von denen wir in dieser Phase noch viel zu wenig Quellen haben. Das ändert sich erst gegen Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts. Aber das ist ja das Tolle. Wir werden ja immer, also wir Historikerinnen und Historiker oder die historisch arbeiten, werden ja immer besser in dem Heben von neuen Quellen, die bisher verschollen waren. Die Diskurse wie Freihandel, Monopolhandel, Kartelle, Sklaven, Sklavenhandel, Abolitionismus, Menschenrechte, aber eben auch, wie kann Industrialisierung gelingen, was ist Arbeitsteilung, all diese Begriffe sind in dieser Vorstellung der Akteure aufgetaucht und spielen natürlich eine grundlegende Rolle, innerhalb derer sich das Handeln der Akteure bewegt. Ich möchte jetzt aber zum Schluss viel lieber als jetzt hier noch genauer auf die Netzwerke und die Communities of Practice einzugehen. Ich würde das ja gerne vielleicht in der Diskussion ein bisschen nachreichen. Thesen zum historischen Wandel wagen. Und hier werde ich mich durchaus auch in tentative Bereiche vorbewegen. Sehr stark in dem Vortrag habe ich die Akteursebene gemacht. Insofern aber als Arango und auch Smith Theoretiker des Freihandels sind sie Teil dieser Gruppen und eben auch Interessensvertreter der kubanischen beziehungsweise auch der schottischen Elite. Man kann sagen, dass Arango Smiths Theorie in koloniale Realpolitik überführt. Die These 1 wäre, und ich habe versucht, während des Vortrags mehrmals auf die Widersprüchlichkeit auf der Mikroebene hinzuweisen, dass individuelles Handeln, und das kann man hier ganz marxistisch eigentlich ausdrücken, natürlich das Handeln, das nicht unter selbstgewählten Umständen stattfindet, praxeologisch eben umformuliert, das innerhalb von Praktiken sich stets vollzieht, erzeugt in seiner Widersprüchlichkeit Dynamik. Ich würde das gerne unterscheiden von Wandel. Denn, damit komme ich dann zu der zweiten These, um historischen Wandel überhaupt anstoßen zu können, brauchen wir viel mehr als die in unterschiedliche Richtung weisende Dynamik auf der Mikroebene. Smiths Wohlstandsvergleiche, die sein Werk durchziehen, lernen wir in den Schriften von Arangos in einem ganz neuen Umfeld kennen. Dort wird die Landwirtschaft in die Moderne überführt. Ich habe das mit dem Stichwort der Fabrikation, also insofern als die Landwirtschaft eigentlich fabrikartig aufgestellt wird und tatsächlich in die arbeitsteilige Produktionsweise überführt wird. Interessant ist, dass sich durch den aufkommenden Abolitionismus beziehungsweise durch die haitianische Revolution der Diskurs der Sklavenhalter verändern muss. Sie legitimieren die Sklaverei neu, zunächst also über diese Quatro Consuelos, die vier Rechte, die ihnen vermeintlich, es war in der Praxis anders, ja, also das muss ich vielleicht gar nicht dazu sagen, aber ich möchte es nochmal betonen, diese vermeintlichen vier Rechte. Aber dann, wenn wir in die 1820er Jahre kommen, noch mal stärker im moralischen Diskurs des Abolitionismus begründen, warum es eine ganz langsame Entwicklung ist. Paternalismus ist die Voraussetzung dafür, dass Resonanz entsteht, auch bei Arangos deutschem Freund Alexander von Humboldt, der sich sehr begeistert gezeigt hat von Arangos Umgang mit den Sklaven. Die These 2 ist also, dass Wandel tatsächlich entsteht durch Resonanzen und Umdeutungen. Insofern, als man Arango als eine Resonanz lesen kann, aber diese Resonanz natürlich nicht bei Arango aufhört. Dass bestimmte Elemente der Adam Smith'schen Theorie aus dem Kontext herausgenommen werden und in einen neuen eingepflanzt und dort aber wiederum auch neue Dynamiken entfalten, die dann tatsächlich zu einem Wandel führen. Zugleich sind ganz unterschiedliche Praktiken, nämlich der des Abolitionismus und der Sklaverei, es sind natürlich keine Einzelpraktiken, sondern Praxisformationen, muss man sagen, aufeinander clashen. Und so wird Innovation befeuert oder erzwungen und Wandel befeuert. Warum gehe ich davon aus, dass es dennoch sinnvoll ist, von einer Theorie des historischen Wandels im Singular zu sprechen? Ich glaube, dass es möglich ist, über die Praktiken tatsächlich diese Widersprüchlichkeit, wie sie auch in einem Clash of Practices beschrieben werden kann, aufzuzeigen. Die Kontinuität der Macht-, Gewalt- und Unterdrückungsverhältnisse, der Wandel der Legitimierung, die wirtschaftliche Prosperität der Elite und die Etablierung der Secondary Slavery sind natürlich unterschiedliche Entwicklungen und Wandlungsverhältnisse, aber sie in einem Zusammenspiel zu zeigen, heißt meiner Ansicht nach nicht, die unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu kassieren. Wessen Geschichte wird erzählt? Heute sind keine versklavten Menschen, keine unterdrückten oder andere Träger dieser Geschichte zu Wort gekommen, sondern es handelt sich um eine kritisch gewendete Geschichte der europäischen und kubanischen Eliten. Es ist also insofern eine reflektierte eurozentristische Verflechtungsgeschichte, die sich der Grenzen ihrer Erkenntnis sehr wohl bewusst ist. Man könnte es als eine Regionalgeschichte Kubas deuten, aber zugleich ist es eben ein Ausschnitt aus der Globalgeschichte der Sklaverei, insofern als die Praktiken hier miteinander verflochten dargestellt werden. Dass also eine historische Erzählung einer Perspektive unterliegt, ändert meines Erachtens nichts an ihrem falsifizierbaren Wahrheitsgehalt. Die Theorie des Wandels muss sich ja darüber Rechenschaft ablegen, wie Kontinuität und Wandel ineinander greifen. Und das ist der empirische Fluchtpunkt sozusagen meines heutigen Fallbeispieles, dass die unglaubliche, Veron würde vielleicht sagen, die unwahrscheinliche Kontinuität der Sklaverei bis 1886 gelingen kann, weil sich die Legitimierung der Sklaverei in drei Schritten geändert hat. Zunächst wird die Schwarze Republik vollkommen entpolitisiert. Sie wird allein unter ökonomischen Gesichtspunkten diskutiert. Die Schwarze Republik, im Namen ist es ja drin, ist zwar ein Schreckgespenst, aber es wird überhaupt nicht über die Möglichkeit diskutiert, dass ein Sklavenaufstand eventuell mit dem Einfordern von politischen Rechten einhergehen könnte. Die Ökonomisierung der Sklaverei war der zweite Schritt in Arangos Argumentation. Erst in einem dritten Schritt beginnt er, diese Ökonomisierung moralisch aufzuladen. Zunächst mit den vier Rechten, die er als Sklaven zugesteht, und dann sehr viel später mit der Argumentationsfigur, dass eine langsame Entlassung in die Zukunft, die er dann wahrscheinlich auch nicht mehr erleben würde, des Abolitionismus die einzig mögliche historische Entwicklung wäre. Also die These, die übergreifende Integrationskraft des Freihandelsdiskurses, der eben immer wieder unterschiedliche, Bourdieu würde sagen, Felder, Politik, Ökonomie, Moral in sich aufgreifen kann, ermöglicht die Kontinuität der Sklaverei in Kuba. Meine vier Thesen hier nochmal zusammengefasst und aufgezeichnet. Die These 1, die individuellen Praktiken erzeugen unter nicht selbstgewählten Umständen Dynamik, aber noch keinen Wandel. Resonanzen und Umdeutungen dagegen sind es, die re- und dekontextualisieren und die Clashes of Practices, die Innovation erzwingen und Wandel befeuern. Die übergreifende Integrationskraft des Freihandelsdiskurses ermöglicht Kontinuität der Sklaverei auf Kuba. Dass eine historische Erzählung einer Perspektive unterliegt, ändert nichts an ihrem falsifizierbaren Wahrheitsgehalt. Ich danke.
Unvergleichliches Hören. Wie vergleichen wir? Was passiert, wenn wir vergleichen? Entdecke die Vielfalt der Vergleichspraktiken. Vorträge, Interviews und Diskussionen aus dem Sonderforschungsbereich 1288 Praktiken des Vergleichens der Uni Bielefeld. Unvergleichliches Hören. Die Audiothek.